Guten Abend. Hier ist das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Wir haben heute den 15. Januar 2023 zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Hier bei mir im virtuellen Studio ist der Katzenmann.
Hallo.
Außerdem Neko.
Hallo.
Und mein Name ist Cyril. Ich habe hier gleich am Anfang oben einen Funfact reingeschrieben, wenn ich mich nicht verzählt habe, was sehr gut möglich ist, ist es heute meine 50. Penta-Radio-Folge. Das hat dann wieder zu einem Schock auf meiner Seite geführt, dass ich alt werde offenbar, aber gut.
Werden wir das nicht alle?
Ja, gut, in einer Geschwindigkeit von so ungefähr einem Jahr pro Jahr.
Ja, genau.
Und das ist nicht aufzuhalten. Ja, genau. Es ist auch die erste Sendung des neuen Jahres, von daher passt das. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir fangen hier an mit Feedback. Wir hatten ja in den letzten zwei Sendungen, sind wir in mehreren Iterationen bereits über die Berufsbezeichnung Software-Ingenieur hergezogen. Und wir haben hierzu ein relativ langes Feedback von Kai. Das kann ich ja mal vorlesen. Jetzt habt ihr schon zweimal in Folge die Berufsbezeichnung des Software-Engineers im Penta-Radio gebasht und ich kann eure Kritik durchaus nachvollziehen. Inhaltsleere Jobbezeichnungen, die nichts mit der konkreten Tätigkeit zu tun haben, braucht niemand. Was mich aber doch gestört hat an eurer Diskussion, ist, dass sie so kurz greift. Software-Engineering ist eine wohldefinierte Disziplin, die man innerhalb eines Informatikstudiums und vielleicht auch außerhalb davon studieren kann. Die allgemein verbindlichste Definition des Software-Engineering stammt wohl interessanterweise von der IEEE, also einer Vereinigung von klassischen Elektroingenieuren. Link hierzu zu einem Wikipedia-Artikel namens Software Engineering Body of Knowledge. Weiter im Zitat. Nun ist es für mich erst einmal nicht ersichtlich, wieso jemand, der Software Engineering im Sinne der IEEE studiert hat, sich nicht im Beruf als Software Engineer bezeichnen sollte. Wenn ihr weiterhin die strikte Trennung zwischen klassischen Ingenieurswissenschaften und angewandter Informatik auch in den Berufsbezeichnungen aufrechterhalten wollt, wieso kritisiert ihr dann nur die Berufsbezeichnung, nicht hingegen die Benennung der Informatik-Teildisziplin namens Software Engineering? Zum Zweiten dreht sich Ihr Argument ja vor allem um die Haftung. Für grobe Fahrlässigkeit, die zu Personenschäden führt, müssen laut § 222 und 229 StGB wohl alle Menschen haften, also auch SoftwareentwicklerInnen. Bei geringeren Vertragsverletzungen zwischen einer auftragnehmenden Ingenieursfirma und einer auftraggebenden Kundin ist in der Regel ein zivilrechtliches Verfahren zwischen den beteiligten Firmen durchzuführen, das nicht automatisch auf den einzelnen verantwortlichen Mitarbeiter durchgreift. Der Arbeitgeber kann natürlich bei Vorliegen von mehr als geringfügiger Fahrlässigkeit einen Teil des Schadens vom Mitarbeiter wiederholen, aber auch dies gilt wohl nicht ausschließlich für Ingenieure, sondern für alle ArbeitnehmerInnen. Bei klassischen Ingenieuren sind nur regelmäßig die Schadenssummen so hoch, dass eine Haftpflichtversicherung dringendst angeraten ist. Apropos Haftpflichtversicherung, der Software-Ingenieur ist nicht der einzige Ingenieursberuf, der Ingenieursberuf heißt, ohne dass eine Haftpflichtversicherung automatisch vorgesehen ist. Beim Beruf des Wirtschaftsingenieurs ist das wohl auch der Fall. Dann Link zu einer Versicherungswebseite, die unter der Überschrift »Diese Ingenieure brauchen eine Berufshaftpflichtversicherung« entsprechende Berufe aufführt, was impliziert, dass es im Gegenzug wohl eine ganze Reihe von Ingenieursberufen gibt, für die das nicht zutrifft. Mein Fazit, die ihr zwischen echten Ingenieuren und Software-Ingenieuren zieht, scheint mir von euch zu stark akzentuiert. Eure Stoßrichtung ist aber natürlich unterstützenswert. Mehr Haftbarkeit, mehr Qualität und mehr Qualitätssicherung in die Softwareentwicklung.
Ich würde eigentlich sagen, dass der Software-Ingenieur auf jeden Fall ein Ingenieur ist, weil für mich ist ein Ingenieur jemand, der Probleme löst und custom-made Solutions für Probleme erstellt. Und zur Berufshaftpflichtversicherung will ich kurz nur mal Werbung machen, bitte tretet einer Gewerkschaft bei, weil dann habt ihr automatisch eine berufshaftliche Versicherung und ihr seid in einer Gewerkschaft, das heißt, ihr könnt Druck auf euren Arbeitgeber auslösen.
Oh, das habe ich tatsächlich nicht gewusst mit der berufshaftlich durch die Gewerkschaft. Das ist natürlich ein interessanter Tipp eventuell. Gerade unter IT-Berufen ist ja der Gewerkschaftsdurchsetzungsgrad nicht so hoch. Das war ja traditionell eher so in den Fertigungsberufen. Der Fall, das hat sich dann in diesen neuen Branchen ja nicht so durchgesetzt, vielleicht auch ein bisschen durch die Trägheit der entsprechenden Gewerkschaftssysteme, aber das kann eventuell ein Anlass sein für entsprechende IT-Worker, die hier zuhören, da nochmal drüber nachzudenken.
Ich hatte auch tatsächlich mit, sagen wir, klassischen Ingenieuren aller Maschinenbau auch in meinem Leben ordentlich zu tun. Und da muss ich halt auch sagen, es gibt halt bestimmte Gesichtspunkte, die halt in der modernen Softwareentwicklung nicht berücksichtigt werden, die, sagen wir, unter den Maschinenbauern oder unter den, sagen wir, physischen Ingenieuren tatsächlich mehr berücksichtigt werden als im Softwarebereich, in der modernen Softwareentwicklung.
Zum Beispiel?
Und zwar tatsächlich geht es darum, dass das Ergebnis sicher ist. Es ist, dass man auch versucht, Dinge wiederzuverwenden, die A, schon existieren. B, dass man wirklich Sicherheitsaspekte betrachtet, die vielleicht nicht unbedingt Teil der Lösung sind, aber damit reingreifen.
Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts.
Ja.
sowas in der Art. Mhm. Ja, das ist die Perspektive, die Fildi und auch unser Kommentator durchaus unterstützenswert fand. Aber gut, gehen wir mal weiter zu den News.
Ja.
Wir haben ja so ein paar kleine Sachen. Ich glaube, die News können wir vielleicht relativ schnell abfeiern. Und das habe ich jetzt in den letzten 50 Sendungen, die ich gemacht habe, wahrscheinlich jedes Mal gesagt. Und dann haben wir doch wieder uns eine halbe Stunde damit aufgehalten. Die erste News hier ist, John Carmack verlässt den Facebook-Konzern. Als wir jetzt gerade in der Vorbereitung die News durchgegangen sind, hatte Nico so gemacht, John Carmack, den kenne ich doch. Und das hat sich dann so ein bisschen Generationsunterschied vielleicht herausgestellt, weil Nico und ich, wir kennen John Carmack halt noch von id Software damals, von solchen Spielen wie Doom oder Wolfenstein, die so der Anfang der 3D-Grafik-Ära auf dem PC waren. Und dann Katzenmann, ich glaube, du bist ja ein bisschen jünger als wir, ne? Und du, ja. Bei dir war erst bei diesem Namen gekommen, ach, der war doch hier bei Oculus, bei diesem VR-Brillenhersteller, der dann, wie gesagt, halt von Facebook aufgekauft wurde. Und dort ist dann John Carmack seit insgesamt 2013 gewesen, hat jetzt Ende letzten Jahres, also Ende 2022, dann den Konzern verlassen. Ich meine, gut, wir müssen jetzt hier nicht über jede Personalie in der IT berichten, aber ich fand den Abschiedsbrief, den John Carmack hier hinterlassen hat und der dann natürlich seinen Weg ins Internet gefunden hat, lesenswert. Auch gerade unter der Perspektive letzten Monat hatten wir über Komplexität geredet. Da wart ihr beide nicht da, aber es ging um, ja, wie Komplexität entsteht und was man dagegen vielleicht tun kann und so weiter. Herr Carmack hat das auch in seinem Brief ja so ein bisschen in die Richtung kritisiert, dass es halt so eine riesige firmeninterne Bürokratie und so weiter gibt und was auch bei ihm natürlich persönlich der Fall ist, wie gesagt, er kommt halt aus dieser Zeit in den 90er Jahren, wo man halt so jedes einzelne Polygon in so einem 3D-Spiel dem PC abbringen musste durch wirklich effiziente Programmierung und er meinte dann hier so, it is more personal pain of seeing a 5% GPU utilization number in production, I'm offended by it. Also die haben halt dann Metriken quasi von ihren VR-Brillen, wie die Prozessoren da drin tatsächlich ausgelastet sind. Und er sieht dann so eine Auslastung von 5% auf der Grafikeinheit und denkt so, das ist doch widerlich, dass wir irgendwie so riesige Grafikprozessoren da rein verbauen und irgendwie so ein Wunderwerk der Technik, was dann einfach zu 19 von 20 Teilen gar nicht benutzt wird am Ende. das fand ich schön.
Ja, also was ich noch über John Carmack weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das im Abschiedsbrief steht. Ich habe mir den jetzt nicht so genau durchgelesen, aber er war auf jeden Fall ein großer Befürworter von Openness, auch von jetzt den Oculus-Brillen, dass man da zum Beispiel einen Custom-ROM flashen konnte, aber das konnte er natürlich nicht in Facebook durchsetzen, weil er ja auch geschrieben hat, dass er zwar eine relativ hohe Stelle hatte, wo er dachte, er könnte ein bisschen was bewegen, aber nicht wirklich etwas Großes verändern konnte.
Also Custom-ROM-Flashen heißt hier in dem Zusammenhang halt im Prinzip, dass man sein eigenes Betriebssystem installieren kann auf der VR-Brille und damit halt selber bestimmen kann, was darauf läuft, so wie man auf einem Notebook auch das vorinstallierte Windows wegwerfen kann und da ein Linux oder etwas anderes drauf tun kann oder ein BSD in der Art und Weise. Und das ist natürlich bei so einem Facebook-Produkt nicht vorgesehen, wenn man so eine Oculus-Brille hat. Ich weiß nicht, ich habe mal ganz kurz eine von einem Freund ausprobiert, mal so für einen Abend. Ich habe da jetzt nicht mich tiefer mit der Software beschäftigt, aber soweit ich das sehen kann, quasi ist man da halt in diesem Facebook-App-Store drinne. Aus dem man da halt da die entsprechenden Spiele installieren kann. Und wenn es dann halt wie das entsprechende Spiel, was man haben will, dort nicht gibt, dann hat man halt verloren. Dann ist das halt so, ne? Dann gibt es dann vielleicht noch irgendwie einen privilegierten Zugang für einen Entwickler, der da sein eigenes Spiel testen will. Aber für den normalen Endanwender gibt es da keinen Weg drumherum.
Also man kann, glaube ich, auch eigene APKs, also Android-Apps, installieren und benutzen. Aber das ist relativ schwer, was wahrscheinlich an einem eigenen Betriebssystem auf der VR-Brille eher der Ansporn wäre, dass man von der Facebook-Überwachung auf den VR-Brillen dann frei wäre, weil die Quest und Quest 2 können ja dein ganzes Zimmer scannen, um das Tracking anzubieten und man weiß nicht genau, wie viel davon jetzt bei Facebook landet.
Wahrscheinlich tendenziell alles. Also das wird irgendwo in den Fußnoten sein, dass natürlich alle Daten weitergegeben werden. Und das führt uns, glaube ich, auch schon zur nächsten Meldung, die wir auf der Liste haben, denn wir bleiben bei dem Facebook-Konzern. Ich widersetze mich, den Namen zu verwenden, den sie sich jetzt selber gegeben haben, um diese toxische Marke abzuschütteln. Wir sagen natürlich weiter der Facebook-Konzern, denn Facebook hat jetzt eine Strafe reingedrückt bekommen von, ich glaube, wirklich der irischen Datenschutzaufsicht. Nach nur wenigen Jahrtausenden sind jetzt auch mal tätig geworden, haben jetzt Meta eine Strafe in Höhe von 414 Millionen Dollar aufgedrückt. Ich meine, gerade ist der Dollar auch wieder Euro ziemlich gleich, also von daher größenordnungsmäßig 400 Millionen Euro, die sie wahrscheinlich dann einmal zu zahlen haben. Und außerdem verbunden mit der Aufforderung, jetzt überall die nächsten 3 Monate ihre Apps zu updaten, sodass sie mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vereinbar sind. Das wesentliche Problem ist, dass es dort keine informierte Zustimmung gibt zu entsprechender Überwachung durch den Facebook-Konzern, also dass halt einfach ja irgendwo durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 781.000 steht übrigens, wir dürfen alles von ihnen abgreifen. Und dementsprechend ja, ist das natürlich keine informierte Zustimmung. Das passiert halt, und wenn man das nicht will, na, dann kann man halt, dann hat man halt die Option, sein Facebook-Konto zu löschen oder keins anzulegen. Oder Instagram-Konto genauso. Also es geht hier wohl um Facebook und Instagram. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch um WhatsApp geht. Vielleicht ist da noch was anhängig. Aber das ist auf jeden Fall hier jetzt die zwei Dienste, die beziehungsweise die zwei Apps, die davon betroffen sind. Und hier in dem Artikel ist auch erklärt, wie der Facebook-Konzern überlegt, wie man jetzt diese Nachfrage bei den Nutzern irgendwie umgehen kann, ob man da noch irgendwie ein entsprechendes rechtliches Schlupfloch finden kann, damit man nicht den Nutzern fragen muss, möchten sie ja nicht, dass wir irgendwie alle möglichen Daten von ihnen sammeln, weil dann könnte es ja eventuell sein, dass die Nutzer sagen, ach, das brauche ich ja gar nicht, ne, denn dann will ich keine Totalüberwachung. Und dann hätte Facebook ein Problem, seine Werbung zu personalisieren, wie sie es ja gerne tun wollen.
Naja, das Problem haben sie ja zurzeit auch schon mit Apple, mit deren App-Tracking-Transparency-Programm, dass man bei jeder App einfach einen Schalter oder angezeigt bekommt. Will ich jetzt, dass diese App meine Aktivitäten aus anderen Apps und über das ganze OS tracken und sehen kann? Und jetzt, wo die Nutzer diese Auswahl haben, hat Facebook dadurch mehrere Milliarden an US-Dollar an Profit verloren, weil sie keine Tracking-Daten mehr von iOS-Usern, Nutzern haben. Das heißt, wenn das jetzt wirklich kommen würde, dass in den Apps wirklich Nutzer sich dagegen, gegen das Tracking entscheiden könnten, würden die wahrscheinlich bankrott gehen. Also Facebook-Konzern ist jetzt ziemlich groß, deswegen werden die nicht bankrott gehen, aber das ist deren größte Einnahmequelle, und die will man nicht so einfach mal weggeben.
Ja, ich verweise da auch auf unsere Sendung vom Oktober 2021, das flammende Plädoyer für das Verbot personalisierter Werbung. Da war auch mein wesentliches Argument auch gewesen, dass halt der Werbemarkt ein bisschen verzerrt ist. Also es gibt halt quasi bestimmte Mengen, die halt die Marken bereit sind, als für Werbung auszugeben. Also natürlich, es würde sich jetzt ändern, wenn die Werbung jetzt katastrophal ineffektiv wäre, dann würden sie vielleicht gar keine Werbung mehr schalten. Aber ganz grundsätzlich haben die halt ein bestimmtes Budget, was die so für Werbung ausgeben, um irgendwie dafür zu sorgen, dass die Marke wie bei den Leuten im Bewusstsein bleibt, wenn dann irgendwie die Kaufentscheidung ansteht und sowas. Dass jetzt diese personalisierte Werbung ist, die halt diejenige ist, die halt diese Werbe-Euros und Werbedollars abgreift, liegt halt daran, dass sie halt relativ zu dem, was es halt alles gibt, die effektivste Form ist. Und dementsprechend hat sich halt der Markt darauf ausgerichtet, wenn jetzt diese personalisierte Werbung einfach verunmöglicht wäre, zum Beispiel halt dadurch, dass die Nutzer wirklich sich in großen Massen dazu entscheiden würden, dieses Tracking bewusst abzulehnen und auch dazu die Möglichkeit hätten, oder halt auch einfach dadurch, dass es halt eine gesetzliche Regelung gibt, dass so eine personalisierte Werbung gar nicht mehr ausgespielt werden kann. Das wurde ja auf dem EU-Parlament auch schon diskutiert, hat leider noch keine Mehrheit gefunden gehabt. Ich halte es durchaus für realistisch zu sagen, wenn, dass wir in irgendeiner Form so ein Verbot von personalisierter Werbung durchbringen könnten, das wäre einfach für die Gesellschaft als Ganzes ein Gewinn. Werbung würde weiter passieren. Vielleicht wären es nicht Google und Facebook, die dann die meisten Euros irgendwie abgreifen am Ende, aber das ist ja natürlich für eine Gesetzgebungsinitiative irrelevant, welches Unternehmen das jetzt ist, was das abgreift. Also ich verweise hier nochmal auf die Sendung, wie gesagt, vom Oktober 2021, wo wir das Argument gegen personalisierte Werbung ganz ausführlich ausgebreitet haben. In der nächsten News kriegen wir einen Hinweis, wie wir uns gegen diese personalisierte Werbung so ein bisschen wehren können, nämlich eine kurze Durchsage vom FBI, der ja, das US-amerikanische Bundeskriminalamt quasi empfiehlt, dass wir gegen Cyberkriminelle, die quasi Fake-Werbung schalten, gegen die können wir uns schützen, indem wir Adblocker verwenden.
Oh,
Das FBI empfiehlt Adblocker.
Das FBI empfiehlt Adblocker, ne? Also Methodologie ist, Cyberkriminelle kaufen halt einfach Werbeplätze, die in Internetsuchergebnissen und so weiter auftreten. Sieht genauso aus wie ein normaler Dienst oder eine normale Firma. Und dann kommt man halt natürlich dann auf eine entsprechende Fake-Webseite, wo man dann quasi Opfer eines Betrugsschemas werden kann, wenn man nicht aufpasst. Und dann sind dann hier so Vorschläge drauf, wie das FBI empfiehlt, wie man sich dagegen schützen kann. Der erste Vorschlag ist, bevor man auf so eine Werbung raufklickt, sollte man gucken, dass die URL auch tatsächlich stimmt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das machen die meisten Internetbenutzer nicht. Also ich war auch jetzt wieder bei Verwandten und habe gesehen, wie die dann ihr Online-Banking aufmachen durch die Google-Suche. Ja, genau. Ich sehe hier Nikos Augen groß werden. Wo ich dann so meinte, macht euch doch mal einen Bookmark oder sowas ein, was? Aber naja, gut. Also das, ja, sicher eine gute Empfehlung, aber ob das jetzt alle machen werden, ja, schwierig. Der zweite Hinweis geht natürlich in dieselbe Richtung. Anstatt nach einer Firma zu suchen, kann man doch die URL von der Webseite dieser Firma direkt in die in die Adressleiste eingeben. Das scheitert dann teilweise ja auch schon daran, dass die Leute gar nicht mal den Unterschied zwischen der Suchleiste und der Adressleiste verstehen. Und die Startseite ist ja dann Google, da wird dann einfach in die Google-Leiste eingetippt. Und ich meine, wenn man im Chrome ist, da tippt man auch in die Suche ein und es ist halt standardmäßig Google. Ich glaube, beim Firefox ja sogar auch immer noch, oder ist das mittlerweile... Nee, die kriegen ja immer noch das Geld von Google dafür, ne? Ja.
Ja.
Also die Grenze wird ja auch von den entsprechenden Browserherstellern dementsprechend verwischt, was auch nicht hilfreich ist. Dementsprechend bleibt dann nur noch hier der dritte Vorschlag vom FBI. Benutzen Sie doch einen Adblocker. Und dann kriegen Sie diese Werbung, dann kriegen Sie gar keine Werbung und dementsprechend auch keine Fake-Werbung. Und das ist natürlich ein Vorschlag, den ich aus einer anderen Motivation heraus komplett unterstützen kann. Ich sage ja auch, bei Adblockern versuche ich immer grundsätzlich von Tracking-Blockern zu reden oder Überwachungsblocker oder sowas, weil natürlich das Blockieren von Werbung nur ein Aspekt davon ist, sondern halt auch zum Beispiel sowas wie die entsprechenden Facebook-Einbindungselemente zu blockieren, damit Facebook nicht ausspielen kann, welche Webseiten ich sonst noch so besuche im Internet. Also ja, verwendet Adblocker. Das allgemein empfehlenswerte Produkt ist uBlock Origin. Gibt's, wenn man wie im Firefox den Add-on-Store aufmacht, ist das gleich auf der Startseite mit empfohlen und so weiter.
Zu Adblockern kann ich auch noch sagen, ich finde, Werbung im Internet ist generell gerechtfertigt, solange sie den Nutzer nicht beim Browsen stören. Und generell bei YouTube zum Beispiel Videowerbung, dass man sich vor Videos und mittendrin und danach die ganze Zeit Werbung angucken muss, das zerstört für mich komplett die User Experience. Hier bitte besseres Wort auf Deutsch einfügen.
Benutzererfahrung.
Benutzererfahrung, genau. Weil beim Video gucken möchte ich nicht alle 5 Minuten, alle 3 Minuten gestört werden. Deswegen finde ich, kleine Banner an der Seite sind akzeptabel. Aber bei YouTube hat das mittlerweile so überhand genommen, dass ich da eigentlich Leute, die keinen Adblocker haben, schon gar nicht mehr verstehe. Aber die meisten wissen wahrscheinlich einfach nicht, dass es sowas gibt.
Die Sache ist ja auch, ne, irgendwie, YouTube muss sich ja irgendwie finanzieren. Das ist ja tatsächlich ein Problem. Das ist ein phänomenal teurer Dienst, das bereitzustellen.
Ja.
Und wir müssen die jetzt irgendwie finanzieren. Und ja, es gibt ja 2 Wege zurzeit, das bei YouTube zu tun. Das ist halt so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Pest ist halt, wie du jetzt beschrieben hast, die Werbung. Und Cholera ist dann halt stattdessen YouTube Premium zu kaufen, was irgendwie, ich glaube, 10 oder 12 Euro im Monat kostet, dann siehst du keine Werbung. Allerdings musst du dafür angemeldet sein. Und das heißt, YouTube kann noch viel besser ein Profil über dich anlegen, was du so alles guckst immer. Ne? Ich weiß echt nicht, dass, ja, das muss halt jeder für sich irgendwie selber entscheiden, was da halt irgendwie jetzt die weniger schlimme Lösung ist. Ja, vielleicht einfach sagen, man wirft die 12 Euro irgendwie ein, damit man ein gutes Gewissen hat und dann guckt man trotzdem ausgelockt mit Adblocker weiter. Das könnte vielleicht der Königsweg an der Stelle sein. Aber ich, ja, das, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Oder ihr unterstützt halt, wenn es irgendwie möglich ist, entsprechende andere Plattformen. Vielleicht kleinere Plattformen, wo auch die entsprechenden Leute streamen, die ihr haben wollt. Zum Beispiel wir im CCC-Umfeld, wir haben ja media.ccc.de für unsere ganzen Vorträge. Man findet die zwar natürlich auch auf YouTube, weil das nun mal da ist, wo das Publikum ist und wo das vielleicht auch mal Leuten vorgeschlagen wird, die noch nicht den CCC kennen. Aber wenn man natürlich auf media.ccc.de geht, da findet man die ganzen Videos von Talks auf dem Kongress oder auf dem DVOG oder auf den Datenspuren und so weiter. Und da hat man keinen Tracking-Scheiß.
Und Werbung auch nicht.
Und Werbung auch nicht. Mhm. Apropos Werbung, letzten Monat gab es mal wieder Anti-Werbung für den Passwortmanager LastPass. Das habe ich hier so als kleines PSA reingenommen. Wir hatten jetzt gerade schon das PSA, das Public Service Announcement vom FBI. Jetzt hier so als kleines PSA, wenn ihr bei LastPass seid, dann denkt vielleicht nochmal drüber nach, vielleicht zu einem anderen Passwortmanager zu wechseln. Dazu verlinkt ist hier ein relativ ausführlicher Thread auf Mastodon von einem, weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, Sicherheitsforscher, aber auf jeden Fall jemand, der auf einem entsprechenden Mastodon-Server sich rumtreibt und der das Thema bespricht, was an LastPass alles problematisch ist. Das ist ja natürlich rhetorisch so ein bisschen aufbereitet. So, das hier ist irgendwie ein Problem. Das Einzige, was schlimmer wäre, wäre wenn, und dann natürlich kommt der zweite Problem, das Einzige, was noch schlimmer wäre, wäre wenn, und so geht das dann halt weiter. Und das sind insgesamt irgendwie 7 Punkte, die hier ja wirklich ziemlich problematisch ist. Und er sagt dann, zieht weg davon. Er schlägt jetzt hier in dem Artikel Bitwarden und OnePassword vor. OnePassword mit der Begründung, dass er die Leute kennt, die das, die diesen Dienst betreiben und dass die halt zumindest besseren Sicherheitsprozess haben als LastPass. Und Bitwarden deswegen, weil es 100% Open Source ist. Zur Erklärung, das sind halt jetzt alles Angebote, die in irgendeiner Form ein Cloud-Passwort-Manager sind. Also es gibt ja auch einen Passwort-Manager, die einfach lokal auf dem eigenen Rechner sind. Klassischerweise sowas wie KeePass und die ganzen Abkömmlinge davon. Cloud-Passwort-Manager ist halt einer, der halt auf einem Cloud-Server irgendwo anders, also halt auf jemandes anderem Server, die entsprechenden Passwörter hoffentlich verschlüsselt ablegt, damit man von verschiedenen Endgeräten darauf zugreifen kann. Und das ist ja eine Sache, die halt Leute realistischerweise machen wollen. Die wollen halt ihr Passwort für das E-Mail-Postfach auf dem Notebook haben und auf dem Desktop-PC und auf dem Telefon und auf dem Tablet und was nicht alles. Und wenn man natürlich auch so einen Cloud-Anbieter hat, dann hat man auch die Datensicherung dadurch hoffentlich auch abgedeckt, sofern der halt hinreichend vertrauenswürdig ist. Und ja, dementsprechend, ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Cloud-Passwort-Manager besser ist als einer, der auf dem PC lokal läuft oder auch nicht andersrum. Es sind halt unterschiedliche Anwendungsfälle. Was auf jeden Fall hier zu sagen ist, wenn man LastPass verwendet, sollte man da nochmal sehr genau raufschauen. Wie gesagt, hier sind die Argumente verlinkt in diesem entsprechenden Mastodon-Thread, um das Ganze sich einzuschätzen, ob man da vielleicht das Jahr 2023 mit einem Frühjahrsputz beginnt und den Passwort-Manager wechselt.
Ich denke, dass das Wechseln sollte auch nicht besonders schwer sein, weil man kann ja immer exportieren und importieren. Und die meisten Services bieten es auch an, aus verschiedenen anderen einfach zu migrieren.
Wenn das geht, ist das natürlich vorteilhaft, ja. Das ist natürlich auch ein gutes Kriterium, nach dem man gehen kann, wenn man einen neuen Passwortmanager sucht, dass man gleich mal guckt, ob der Dienst auch eine Exportfunktion anbietet, damit man nicht erst alles rein importiert und es nicht dann nicht mehr rausbekommt.
Zum Beispiel Bitwarden, weiß ich, hat Importfunktionen für alles Mögliche, also KeePass und, also ich habe jetzt keine Liste, oder warte?
Also du hast quasi Praxiserfahrung mit Bitwarden, höre ich jetzt so raus.
Ja, ich hoste da mein eigenes. Es gibt da auch einen kleinen Server für Personal Use, also der ist dann Third Party, also der ist dann nicht offiziell, aber den kann man sich auch selber hosten. Ja, man kann von Bitwarden kann man von LastPass, OnePassword, Firefox, Google Chrome und Password Safe importieren.
Das ist ja schon mal eine gute Abdeckung. Also ja, vielleicht, wenn ihr zu der Kategorie Selbsthoster gehört, so wie das ja im Chaos-Umfeld relativ viele Leute haben, dass jeder so irgendwie seinen eigenen Server irgendwo rumstehen hat und dann vielleicht einen Matrix-Server oder eine Nextcloud oder einen E-Mail-Server oder sowas selber betreibt, ist das eventuell auch ein Dienst, den man selber betreiben kann, vielleicht auch für die Familie mal einrichten kann. Wenn man das nächste Mal wie bei den Verwandten ist, kann man den gleich mal einen Passwortmanager einrichten, der auf eigener, vielleicht nicht eigener Hardware, aber zumindest eigener Software läuft, wo man ein bisschen mehr die Kontrolle darüber hat, dass man nicht abhängig ist von solchen Wasserstandsmeldungen aus den News, ob gerade die eigenen Daten weggekommen sind oder nicht. So, apropos Wasserstandsmeldungen aus den News, wir gehen hier weiter zu unserer beliebten Rubrik GOI. Wir haben insgesamt 3 Core-E-Updates diesmal. Es hört ja nicht auf, diese Reigen. Die erste Sache ist hier ein weiterer Thread, diesmal bei Twitter statt bei Mastodon, von einem KI-Forscher, der bei Google arbeitet, der ja so ein bisschen sich äußert darüber, und das müssen wir jetzt auch nicht großartig im Detail durchgehen, das ist wiederum im Prinzip eine Leseempfehlung. Wer eine Einschätzung haben möchte zum aktuellen Hype um solche Systeme wie ChatGPT, was wir ja jetzt schon, ich glaube, ChatGPT hatten wir das im Dezember oder im November besprochen. Das war noch nicht in unserer großen KI-Folge im August, da gab es es noch nicht, da gab es nur GPT-3, aber auf jeden Fall hatten wir darüber schon in einer der vergangenen Sendungen gesprochen. Also ein KI-System, GOI-System, wo man ja quasi wie mit einem Chatbot reden kann und kann dem halt so Aufgaben geben, so irgendwie schreib mir jetzt mal ein Essay über die Ausgangslage der Französischen Revolution im Jahre 1788 oder sowas. Und dann kommt dann da Text raus, der hoffentlich vielleicht sogar richtig ist. Stilsicher ist es meistens. Faktisch richtig ist dann immer so eine Sache, da muss man dann eventuell mal gucken.
ChatGPT wird, oder was ich als ChatGPT mal bezeichnet gesehen habe, war Mansplaining as a Service.
Das ist auffällig, dass...
Egal, ob faktisch richtig oder falsch, diese Konfidenz, diese Überzeugtheit, mit der die Formulierungen dastehen, dass sie
das Selbstbewusstsein sind.
Ja, dieses Selbstbewusstsein, dieses simulierte, künstliche Selbstbewusstsein ist einfach mal überragend.
Ja. Also Selbstbewusstsein as a Service haben wir jetzt schon fertig als Gesellschaft. Der Rest kommt dann noch. Nee, was jetzt dieser François Chollet heißt, der dieser KI-Forscher KI-Forscher von Google hier beschrieben hat, ist, dass wohl offenbar jetzt die ganzen Leute, die letztes Jahr noch im Web3- und NFT-Umfeld irgendwelche schnellen Euros versucht haben zu machen, die kommen wohl jetzt gerade in das ganze GPT-Feld rüber. Das passt vielleicht doch ganz gut zu diesem Selbstbewusstsein, weil das muss man natürlich auch ausstrahlen, wenn man irgendeine windige Geschäftsidee vortragen möchte. Das ist vielleicht so ein ganz natürlicher Match. Also die sind jetzt alle wohl in diesem Feld drin und wollen jetzt alle den schnellen Euro machen. Und er meinte hier so als parallele Zitat: Of course, Web3 was pure hot air, while LLMs, also diese Learning Language Models, is real tech with actual applications. The parallel is in the bubble formation social dynamics, especially in the VC crowd. Also er meint halt, dieses ganze Web3-Thema ist mehr oder minder heiße Luft gewesen, während die LLMs reale Technik sind, die man ja auch sehen kann, die man auch tatsächlich verwenden kann, die tatsächliche Anwendungsfälle hat, wie gesagt, halt sowas halt wie Hausaufgaben lösen oder die Internetsuche ersetzen durch so eine Abfrage so eines Expertensystems quasi. Und die Parallele ist, wie sich darum jetzt halt dieser nächste Hype formiert und auch das ganze Geld von den Risikoinvestoren auch schon wieder reinströmt in das ganze Thema und man dementsprechend natürlich sehr vorsichtig sein muss, dass alle jetzt dazu tendieren, das ein bisschen zu überschätzen, wie das halt in so einem Hype der Fall ist immer. Unser nächstes KI-Update ist WALL-E. Also wir hatten ja DALL-E, das war eine KI, die hatten wir im August besprochen, die halt so Bilder erzeugen kann aus einer Bildbeschreibung, aus einer Anfrage. Ne? Man kann dann halt fragen, wie ein Elefant, der irgendwie durch den Weltraum fliegt und dann kommt dann halt ein Bild raus, was das dann halt enthält. Hier als Wortableitung offenbar jetzt WALL-E von Microsoft diesmal. Wahrscheinlich V wie Voice vorne. Wo 3 Sekunden einer eingesprochenen Stimme von einer tatsächlichen Person gegeben wurden und dann kann man einen neuen Text dazugeben, der halt quasi dann so klingt wie von derselben Person gesprochen. Also wenn ich jetzt halt quasi 3 Sekunden hier aus meinem Satz gerade rausschneiden würde, würde das da reinschmeißen, dann könnte man als nächstes irgendwie mir alle möglichen Worte in den Mund legen. Das wäre natürlich vielleicht nicht so gut. Ich kann ja mal kurz hier in das Beispiel reinhören. Vielleicht können wir das auch reinschneiden in die Folge.
Whereby lovemaking may be suspended, but...
Okay, also hier haben wir einen Prompt gehabt und jetzt wird Stimme erzeugt.
The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
Und das klingt relativ ähnlich, wobei ich ein bisschen verwirrt bin davon, irgendwie in diesem Beispiel hier, da ist es wirklich eine schlechte Qualität in der Aufzeichnung drin. Also die Sprecherin, diese 3-Sekunden-Sample, klang jetzt ein bisschen wirklich schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie das Problem ist. Ich guck mal kurz die anderen Sachen an.
Well satisfied with my cabin, which was located in the The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
Dynamo and lamp. Edison realized The others resented postponement, but it was just his scruples that charmed me.
Also es wird, ich denke schon, es kommt schon hin. Also diese kurzen Sample-Zeiten natürlich, die sie hier gegeben, die, da kann man natürlich keine komplette Aussage drüber machen, aber es sofern das tatsächlich die Technologie darstellt, wie sie ist, dann könnte das ja nochmal sehr interessant sein für das ganze Thema Deepfakes, weil das wäre natürlich die offensichtliche Anwendung dafür.
Können wir demnächst David Nathan als Gast im Penta-Radio begrüßen?
Ah, dann können wir alle Gäste im Penta-Radio haben, die wir wollen. Dann können wir hier auch Abraham Lincoln reden lassen mit, aber von dem jetzt vielleicht gehen eine Voice-Aufzeichnung, oder?
Richtig, Morgan Freeman.
Ja, ich will Morgan Freeman sein.
Das macht natürlich jeden, wir können dann quasi einfach unsere Zielstimme wählen, das ist natürlich auch nochmal interessant, ja.
Naja, bestimmt. Also, dass man das dann in Echtzeit macht.
Ja, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall mehr als 3 Sekunden Sample, um das System zu trainieren.
Mhm. Wobei wieder, ja, Deepfakes sind ja mal wieder so ein schöner, so ein unschönes Beispiel an Identitätsdiebstahl.
Aber ich denke, Deepfakes sind jetzt nicht unbedingt so wild, weil Photoshop gab es schon immer und jetzt auch mit Video-Deepfakes habe ich noch nichts Großes mitbekommen, was jetzt irgendwie passiert ist, dass jemand wirklich damit Identitätsdiebstahl groß begangen hat.
Haben wir das jetzt noch nicht mitbekommen, weil es noch nicht so in den Nachrichten gekommen ist, ist dann die Frage, ne? Oder weil es vielleicht auch einfacher geht. Wir hatten ja diese Geschichte, wo Katharina Giffey hat reinlegen lassen von Leuten, die sich als war es Vitali Klitschko oder Wladimir Klitschko? Ich glaube, Wladimir Klitschko ist der Bürgermeister von Kiew gerade, ne? Nee, auf jeden Fall der eine Klitschko, der Bürgermeister von Kiew ist, mit dem hat sie angeblich gesprochen, aber das waren halt irgendwelche russischen Comedians, die das dann halt für ihre Propagandazwecke ausgeschlachtet haben. Aber das war halt ja ein derart dummer Fake, dass da quasi ja einfach ein Schauspiel aufgetreten ist, der halt so ähnlich aussieht und der dann halt auch gesagt hat, ja, ich kann nur Russisch sprechen, obwohl ich Klitschko bin, der mal in Deutschland geboxt hat und so, ne? Und das hat sie einfach nicht durchschaut. Also vielleicht ist es einfach wirklich die Sache, dass halt Deepfakes mit Kanonen auf Spatzen schießen ist, wo man Leute halt so einfach übers Ohr hauen kann.
Ja.
Siehe die Vorschläge vom FBI vorhin, von wegen, gucken Sie doch mal in die URL-Leiste und dann weiß man halt aus eigenen Erfahrungen, dass es eigentlich schon unrealistisch, dass das wirklich gemacht wird. Oder ich meine, es ist ja auch die Erfahrung sowas wie, wenn dann den Mitarbeitern einer Firma gesagt wird, geben Sie nicht Ihr Passwort raus an Leute, die am Telefon behaupten, der Support zu sein, weil das werden wir niemals machen und dann kann man halt überprüfen, das machen die Leute halt trotzdem. Weil, naja.
Was ich denke, mit diesem Sprach-Deepfake könnte man wahrscheinlich Enkeltricks oder sowas an Telefonen einfacher durchführen. Aber das ist dann auch dieses mit Spatzen auf Kanonen schießen, ja, genau. Weil das funktioniert jetzt schon relativ gut. Und dann bräuchte man natürlich erstmal eine Sprachaufnahme von irgendwelchen Enkeln oder sowas, um die Leute halt reinzulegen.
Ja.
Das wäre dann wahrscheinlich zu viel Aufwand.
Ja, stimmt schon. Irgendwie habe ich bis jetzt zu Deepfakes sehr viel mehr Meldungen gesehen, wo Leute sich darüber besorgt haben, dass die Technologie für sowas verwendet werden könnte, als tatsächliche Meldung, dass sowas verwendet wurde. Aber wir behalten das natürlich weiter im Auge. Unser GAU-E-Blog ist perspektivisch jeden Monat gut gefüllt. Wir haben ja auch noch eine weitere GAU-E-Meldung. Das ist dann schon so ein bisschen eine Überleitung in unseren Themenblock gleich rein, so ein bisschen. In den USA wurde ein schwarzer Amerikaner eine Woche lang in Haft genommen, bis man festgestellt hat, dass das gar nicht die Person war, die man natürlich in Haft nehmen wollte. Grund, dass er dann inhaftiert war, war eine fehlerhafte Gesichtserkennung. Also halt auch, ja, wahrscheinlich eine Form von KI-System oder sowas, die dann halt ihn da irgendwie falsch rausgepickt hat. Ich meine, so gesehen ist es halt gut, dass es ihm zumindest nach einer Woche aufgefallen ist.
Nur eine Woche.
Ja.
Bitte Ironie berücksichtigen.
Ja, also das Ironie-Tag ist hier ganz eindeutig angebracht, weil natürlich, wenn jemand eine Woche in Haft ist, also selbst wenn sich danach herausstellt, dass es sogar die falsche Person war, kann es ja natürlich gut sein, diese Person ist eine Woche unentschuldigt von der Arbeit ferngeblieben, hat im Zweifelsfall ihren Job verloren, hat dann halt das Stigma in der entsprechenden sozialen Umfeld, derjenige war mal im Knast. Und dann ist es ja auch im Zweifelsfall nicht relevant, ob das gestimmt hat oder nicht. Das sieht man auch an solchen Geschichten von Leuten, die halt nach irgendwie 10 Jahren freikommen, weil es sich dann halt rausstellt, dass sie völlig, dass sie halt doch nicht irgendwie ihre Frau ermordet haben oder sowas, wenn neue Beweise ans Licht kommen. Und das verfängt leider dann nicht so gut diese Informationen in den entsprechenden sozialen Umfeldern, dass diese Person fehlerhaft beschuldigt wurde, als die ursprünglichen Anschuldigungen. Fehlerraten von KI wird dann gleich noch ein Thema sein in unserem Themenblock. Aber ich denke mal, wir machen jetzt erstmal eine kurze Musikpause, nachdem ich hier die 30 Minuten schon wieder deutlich gerissen habe, die ich mir vorgenommen hatte. Irgendwann werden wir es schaffen, durch die News schnell durchzugehen. Nicht heute. Jetzt kommt erstmal Musik und dann hören wir uns gleich wieder. Thank you. Hier ist nur noch das Penta-Radio. Wir beginnen jetzt mal mit einer Content-Warnung. Wir werden jetzt über ein Gesetzesvorhaben reden, was als Anlass hat den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Dementsprechend wird dieses Thema natürlich auch zur Sprache kommen. Dies also als Hinweis am Anfang gegeben für die entsprechenden Leute, die derartige Inhalte vielleicht vermeiden wollen. Und ich habe hier so als kleinen Einstieg, um gleich die Tragweite der ganzen Sache deutlich zu machen, zwei Zitate rausgesucht. Das eine ist der Deutsche Anwaltverein, der sagt, die Bundesregierung muss die EU-Pläne zur Totalüberwachung ablehnen. Und man schon so gleich denkt, na, Totalüberwachung, geht es hier um Vorratsanspeicherung oder was? Ist die jetzt schon wieder ausgekommen? Nee, es ist ein bisschen was anderes. Außerdem eine zweite Stimme vom Deutschen Kinderschutzbund, der sagt, wir halten die vorgeschlagenen Maßnahmen für unverhältnismäßig und nicht zielführend. Das ist gleich die nächste Verwunderung. Okay, wenn es darum geht, irgendwelchen sexuellen Missbrauch zu bekämpfen, das sollte doch eigentlich der Kinderschutzbund dafür sein. Aber selbst die lehnen das ab. Okay, also wir müssen mal gucken, worum es hier genau geht. Thema heute ist nämlich Chatkontrolle. Eines der wesentlichen Gesetzesvorhaben, die auf EU-Ebene im 2023 uns beschäftigen werden und uns ja auch schon die letzten anderthalb Jahre jetzt beschäftigt haben. Die ganze Sache fängt an. Im Juli 2021 gab es eine Gesetzänderung, eine Ausnahmeverordnung für die E-Privacy-Verordnung oder Richtlinie. Ich verwechsel es leider immer wieder mit Verordnung und Richtlinie. Ich glaube, es ist die E-Privacy-Verordnung. Eine Gesetzesänderung eine Gesetzesänderung beschlossen durch das EU-Parlament, die erlaubt, dass private Nachrichten verdachtslos durchsucht werden können durch die entsprechenden Anbieter von Kommunikationsdiensten. Also was heißt das, wenn man über einen unverschlüsselten Dienst kommuniziert? Faktisch passiert das schon bei bestimmten E-Mail-Anbietern, das passiert zum Beispiel bei Skype, das passiert zum Beispiel bei Xbox-Chats, also in Spielen drin oder in dieser Xbox-Plattform. Das sind alles grundsätzlich unverschlüsselte Dienste. Dort kann schon eine Durchsuchung auch eigentlich privater Nachrichten, also auch die zwischen einzelnen Teilnehmern an diesem Kommunikationsdienst stattfinden und nicht auf einer öffentlichen Ebene sind. Diese können verdachtslos durchsucht werden nach bestimmten gesetzwidrigen Inhalten, zum Beispiel eben halt auch diese sogenannte CSAM, also Child Sexual Abuse Material, also ja Material, was den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen darstellt. Ich werde vielleicht, glaube ich, für die nächsten Minuten bei CSAM bleiben, weil das einfach ein einfacheres Wort ist. Deswegen sei das jetzt hiermit eingeführt. Und es gibt jetzt einen Plan, federführend ist da die schwedische EU-Kommissarin Ylva Johansson, dass diese Durchsuchung privater Nachrichten verpflichtend gemacht werden soll. Also nicht nur erlaubt ist, sondern jetzt auch eine entsprechende Pflicht eingeführt wird. Wie gesagt, offiziell begründet wird das Ganze damit, dass man eben die sexuelle Belästigung von Kindern bekämpfen will. Hier ist auch verlinkt ein entsprechender Blogpost von der EU-Kommission vom Februar 2021, wo zu einer öffentlichen Konsultation aufgerufen wurde. Ja, wo halt gesagt wird, wie kann man hier irgendwie entsprechende Maßnahmen machen, dass mehr derartige Fälle den Strafverfolgungsbehörden bekannt werden und sowas. Das ist natürlich die klassischen Werkzeuge, die halt so eine Innenkommissarin oder auch ein Innenminister oder Innenministerin dann vorbringt. Die haben halt die entsprechenden Kompetenzen im Bereich Strafverfolgung und sowas und würden halt dementsprechend versuchen, das Problem in den Griff zu nehmen. Das ist, wie gesagt, die offizielle Begründung. Das Thema muss man angehen. Uns natürlich als netzpolitisch Bewegten fällt natürlich auf das klassische Muster. Wenn irgendwelche Überwachungsgesetze vorgeschlagen werden, wird das immer entweder mit Terrorismus oder Kinderpornografie oder CSAM begründet, weil man dann die Gegner sofort super diffamieren kann. Also wenn man dann halt dagegen ist, dass irgendwie nach Terroristen gesucht wird, dann ist man ein Terrorismusunterstützer. Wenn man gegen Massenüberwachung ist, um nach Kinderpornografie zu suchen, dann ist man ein Kinderficker. Um es ganz einfach zu sagen, das ist die klassische rhetorische Wolte, die dann immer verwendet wird, um dann ja als Totschlagargument die Diskussion abzuwürgen. Weswegen es ja auch durchaus so signifikant ist, dass man auch solche Stimmen hat, wie zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung. Damals war das der Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Jetzt hier bei der Chatkontrolle, wie gesagt, hat sich auch der Kinderschutzbund zu Wort gemeldet und hat auch gesagt, nee, das bringt auch nichts. Wir können vielleicht am Ende darüber reden, was man stattdessen tatsächlich tun könnte. Aber natürlich soll es hier um diesen vorliegenden Gesetzesentwurf gehen, der jetzt weiterhin sich in der EU im Gesetzgebungsverfahren befindet.
Und zwar ist jetzt der Gesetzesentwurf, die Messenger-Dienste, das wären WhatsApp, Facebook, Discord, Telegram, Microsoft Teams, diese zu verpflichten, jede Nachricht, die abgeschickt wird, vor dem Abschicken zu scannen, ob sich darin CSAM-Inhalte befinden. Und wenn ja, dann wird die entweder nicht abgeschickt oder es wird eine Mitteilung an behördliche Dienste, das heißt Polizei, geschickt, damit die halt darüber Bescheid wissen, dass der Sender solche Inhalte hat oder ja.
Damit dann die Verfolgungsbehörden halt dementsprechend tätig werden können und die entsprechenden Straftatbestände in Anschlag bringen können.
Bei angemerkt sei, dass das ja nicht nur die kommerziellen Dienste betrifft dieser Gesetzesentwurf. Also genannt wurden jetzt zwar Microsoft Teams, Discord oder WhatsApp, aber es betrifft ja auch solche freien Dienste wie zum Beispiel Jitsi oder XMPP oder auch bekannt unter dem Namen Jabber oder StudioLink, Matrix.
Also wir nehmen ja gerade über StudioLink diese Sendung auf und haben dabei hier den Videoanteil im Jitsi. Also selbst diese Dienste würde das betreffen. Da können wir dann gleich noch drauf eingehen. Ja, also es ist eine, ja, ich glaube, Massenüberwachung ist ein bisschen kurz gegriffen irgendwie. Weil es ist nicht mal so, dass eine Massenüberwachung ist. Es ist wirklich, wie der Anwalt für einer sagt, halt eine Totalüberwachung, die hier vorgeschlagen wird. Also effektiv für alles, was sich halt im digitalen Raum abspielt, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat, soll eben ja diese Totalüberwachung auf Client-Side in Stellung gebracht werden. Und warum muss es jetzt dieses Client-Side-Scanning sein? Also das Scanning nicht auf der Seite des Diensteanbieters, sondern auf der Seite der Endgeräte der entsprechenden Nutzer. Und das ist ja im Prinzip einem Erfolg zuzuschreiben, den wir über die letzten 10 Jahre ja mit ein bisschen befördert durch die Snowden-Enthüllung und so weiter erreicht haben, dass nämlich immer mehr Dinge im Internet auch Ende zu Ende verschlüsselt sind, was Kommunikation angeht. Also ja, selbst sowas wie WhatsApp, ich meine, da gibt es fundamentale Probleme damit, weil das unter der Kontrolle von dem Facebook-Konzern steht, was da in der App passiert. Aber grundsätzlich ist selbst da es so, dass es eine End-zu-Ende-Verschlüsselung gibt, dass auf dem Gerät des Senders eine Nachricht verschlüsselt wird, kommt dann halt zu den Empfängern und wird dann dort auf dem Endgerät wieder entschlüsselt, sodass auf dem Transportweg dazwischen, wo es über die Server vom Facebook-Konzern geht, die Inhalte nicht unverschlüsselt sichtbar sind und damit auch dort keine Überprüfung auf CSAM und so weiter stattfinden könnte. Dementsprechend, ja, wir hatten dann auch geguckt, ich glaube, es steht sogar wirklich im Gesetzentwurf dementsprechend drin, dass es so ein Client-Side-Scanning sein soll. Ja, einfach aufgrund ja deswegen, dass es ja dann letztendlich keine andere Möglichkeit bleibt, wenn man halt eine Durchsuchung nach solchen derartigen Inhalten vornehmen möchte. Was natürlich aus deutscher Perspektive besonders interessant ist, ist, dass wir einen Koalitionsvertrag haben, den Koalitionsvertrag der Ampel von Ende 2021 aus der mystischen Vergangenheit vor dem Ukraine-Krieg. Wir erinnern uns dunkel, als Corona unser einziges Problem war. Ja, nicht ganz, aber.
Das damals drückendste.
Ja, damals hatten wir den Koalitionsvertrag sogar gelobt, dafür, dass da relativ viele Talking Points, die wir als CCC immer wieder vorgebracht haben, auch Anklang gefunden haben. Unter anderem halt eine klare Absage, dass private Kommunikation vom Staat nicht anlasslos massenhaft gescannt werden soll. Also eigentlich wäre diese Chatkontrolle in der Form dadurch eigentlich ausgeschlossen. Das heißt also, eigentlich müsste sich die deutsche Regierung dagegen positionieren. Das ist auch bei manchen Ressortministern durchaus der Fall. Also zum Beispiel der FDP-Justizminister Marco Buschmann hat sich relativ klar geäußert gegen die Chatkontrolle. Das Problem an der Sache ist aber, wie wir ja schon besprochen hatten, dass dieser Gesetzentwurf im Bereich des Innenministeriums liegt. Also wie gesagt, auf EU-Ebene ist das die Innenkommissarin Ylva Johansson aus Schweden. Und in Deutschland halt die Innenministerin ist Nancy Faeser von der SPD. Die steht halt ja bei dieser Kritik ein bisschen auf der Bremse. Also von ihr können wir da offenbar, nachdem was wir bisher gesehen haben, noch nicht allzu viel erwarten, dass sie da diesen Gesetzentwurf in irgendeiner Form positiv beeinflussen wird. Ja, das ich weiß noch nicht, was das ist mit Innenministern, dass die, egal aus welcher Partei sie kommen, immer am Ende einfach die Linie von irgendwelchen Polizeihardlinern vertreten. Ich kann mir am wahrscheinlichsten vorstellen, dass es halt wirklich diese Sache ist, man will nicht wie derjenige sein, der dann das Gesetz nicht beschlossen hat, was irgendwie notwendig gewesen wäre, um den nächsten Terroranschlag zu verhindern oder irgendwie den nächsten Kindermissbrauchsskandal. Wenn man dann derjenige ist, der halt das Gesetz verhindert hat, was dagegen theoretisch was hätte tun können, egal ob es tatsächlich der Fall ist, wird man dann wie von den Medien wahrscheinlich derart in der Luft zerrissen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach die entsprechenden Politiker alle nicht haben wollen. Die haben das dann lieber gerne, dass sie irgendwelche Gesetze beschließen, die dann von den Verfassungsgerichten gekippt werden. Aber die negativen Effekte davon werden wir natürlich trotzdem haben, auch wenn dann irgendwie dieses Chatkontrollegesetz kommt und dann unweigerlicherweise 3-4 Jahre später vom EU-Gerichtshof gekippt wird, wird es halt trotzdem die Technik verändern, die wir benutzen und einen Eindruck hinterlassen in unserer Techniklandschaft, der und auch in unserer Gesellschaft, der nicht mehr zurückzudrehen ist.
Und sollte das so ein System tatsächlich in Stellung und aktiv geschaltet werden, muss man ja auch bestimmte Gefahren auch sehen, technischer Natur, also nicht nur politischer oder gesellschaftlicher Natur. Jedes IT-System ist komplex und birgt Gefahren. Und
was? Komplexität? Haben wir noch nie drüber gesprochen, ja. Diese Sendung.
Und zwar zum Beispiel die Schwachstellen in diesem Client-Side-Scanning Hackern letztendlich Zugriff auf sämtliche Geräte geben könnten, weil das ja auf jedem Client passiert.
Also was man ja lernt, ist, wenn man ein sicheres System bauen möchte, und das hat man ja auch in der letzten Sendung zur Komplexität besprochen, ne? Dieses Konzept von Trusted Computing Base und so weiter, dass man halt, wenn man ein sicheres System haben will, muss man halt möglichst die Anzahl von beweglichen Teilen, wo irgendwie Fehler auftreten können, verringern und möglichst wenig Codezeilen haben und möglichst wenig Kommunikationswege, wo man irgendwie sich reinhacken kann und so weiter. Und das hier ist natürlich ein Kommunikationsweg, ein riesengroßes Scheuntor, was aufgerissen wird, wo halt alle möglichen privaten Nachrichten rausgeschleust werden können, wenn irgendein Filter zutrifft. Und ja, wer bestimmt denn eigentlich, was der Filter sagt? Das ist im Zweifelsfall auch irgendwas, was ein Hacker angreifen kann, wo man dann sagen kann, man hinterlegt einfach mal irgendwie ein Suchmuster von was ganz anderem als dem entsprechenden CISA-Material, um dann irgendwelche privaten Bilder oder sowas rauszuschleusen oder private Nachrichten. Oder man konfiguriert den Filter einfach vielleicht, dass er für eine Person einfach immer anschlägt und dann kann man alles mitlesen, was da durchkommt. Das ist natürlich ein offensichtlicher Angriffsvektor. Und selbst wenn es keine Schwachstellen gibt, kann es ja immer sein, dass das System mal etwas findet, was eigentlich gar kein CISA ist, nur falsch markiert wurde von der Erkennung. Und dann heißt es halt, dass im Zweifelsfall meine intimsten Nachrichten, vielleicht auch intime Bilder, die gerade ja Minderjährige öfter mal von sich selber anfertigen, um es ihren aktuellen Sexualpartnern zuzureichen, dass die dann halt plötzlich auf den Tischen, auf dem Bildschirm von den entsprechenden Moderationsteams der Diensteanbieter oder dann halt bei den Strafverfolgungsbehörden landen. Und das ist natürlich ein Risiko, was man im Zweifelsfall aufwiegen muss gegen den gewünschten Effekt, dann, wie gesagt, solchen sexuellen Missbrauch zu verhindern, dass dann halt eventuell die sexuelle Selbstbestimmung von anderen Leuten wieder dadurch beeinträchtigt wird und halt natürlich auch die Privatsphäre im Allgemeinen.
Was du gerade schon angesprochen hast, ist die Fehlerquoten dieser Erkennungssoftware. Und zwar sind das bis zu 80% Falschmeldungen. Und dann hat man natürlich auch das Problem, dass diese Moderationsteams von ziemlich viel zugeschickt bekommen, was eigentlich nicht irgendwie fraglich ist. Und das heißt, können viele Bilder und viele Nachrichten einfach so mitlesen, obwohl an denen nichts Falsches dran ist. Und dann ist es, wie gesagt, auch diese Kontroverse mit Minderjährigen, die sich gegenseitig intime Bilder schicken. Das ist natürlich rechtlich auch nicht geklärt. Eigentlich wäre es illegal, aber es sind nun mal untereinander Minderjährige.
Moment, warum ist das rechtlich illegal?
Weil es trotzdem Intimbereiche von Minderjährigen zeigt. Also das sind ja trotzdem...
Ja, aber der strafrechtlich relevante Tatbestand ist ja, dass ein Erwachsener ein Kind sexuell belästigt. Und wenn das zwischen zwei Minderjährigen stattfindet, dann kann das ja per Definition nicht der Fall sein.
Ja, ja, aber das ist ja trotzdem Kinderpornografie, wenn jetzt...
Ja, das zeigt halt das Problem der Definition auf. Also ich glaube nicht, dass irgendein Richter ein Kind wegen Kinderpornografie verurteilen wird, wenn ein 14-Jähriger irgendwie einen Dickpick an eine 15-Jährige schickt oder sowas in der Art.
Es gab da auf jeden Fall schon Fälle, wo das auf jeden Fall angeklagt wurde. Und weil sowas auch einfach aus Versehen in irgendwelchen Clouds gelandet wurde und das dann dort dann gescannt wurde.
Naja, gut, dass es halt, ne, dass es halt dann irgendwie eine Verdachtsmeldung gibt und dann das halt von den Strafverfolgungsbehörden bearbeitet wird, das kann ja durchaus passieren. Aber ich hätte mir zumindest erhofft, dass dann keine Verurteilung oder sowas geht und dass dann, dass das halt einfach innerhalb der Polizei dann den Lachtest nicht besteht und dann halt sofort zu den Akten gelegt wird. Aber.
Eine Sache noch, wir sprachen gerade von einer 80%igen Fehlerrate bei der Erkennung von CSAM.
Ja.
Das gilt nur, weil die Scannung bereits bei bekanntem CSAM-Material erfolgt.
Ja.
Diese Chat-Kontrolle soll ja auch bei unbekanntem Material funktionieren. Wie da wohl die Fehlerrate aussieht, will ich nicht wissen.
Tendenziell nicht besser. Also diese 80%, die wir jetzt hier zitieren, die sind ja auch als Quelle verlinkt. Das ist von der vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement in der Schweiz. Und die kriegen diese Meldung von dem NECMEC. Das ist, was ist die Abkürzung? National Center for Missing and Exploited Children, also eine entsprechende Organisation in den USA, die eine entsprechende Datenbank von bekannten CSAM-Material haben und die dann eben Cloud-Dienstanbietern ermöglichen, in ihren Cloud-Speichern automatisiert danach zu suchen. Und wenn sie dann da halt Matches finden, dann wird das halt als solche Verdachtsmeldung weitergegeben an die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden. Und die haben hier zum Beispiel gesagt, 2021 haben sie über dieses System 7176 Verdachtsmeldungen bekommen. Und tatsächliche Rapporte, also tatsächliche Ermittlungsverfahren, die aufgenommen wurden, waren 1399. Also da haben gleich schon mal 80% nicht den Lachtest überstanden und wurden sofort rausgefiltert. Und das ist halt nur dieses Durchsuchen nach bekannten Bildern. Also da hat schon mal jemand in diese Datenbank von dem NECMEC, von dieser Organisation, Materialien aus einem bekannten Kinderpornografiefund reingepackt, damit man eben andere Leute finden kann, an die halt über die entsprechenden Kanäle diese entsprechenden Inhalte geteilt bekommen haben und um die dann auch dementsprechend zu belangen. Und das heißt also, nur für bekannte Daten haben wir schon 80% Fehlerrate. Und natürlich geht es in diesem Gesetz auch nicht nur darum, bekannte Bilder zu finden, sondern auch unbekannte Bilder und Videos und ja, ich glaube auch sogar Textnachrichten sollen auch durchsucht werden nach Anbahnungsversuchen von entsprechenden sexuellen Kontakten zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Das ist alles natürlich, das kann man sich natürlich klar machen, einfach aufgrund der schieren Menge von Kommunikation, die auf dem Planeten so passiert. Das kann man nicht mit menschlicher Moderation machen. Dann müssten wir hier 40-50% der Menschen nur für sowas einsetzen, solche Sachen zu moderieren. Das ist offensichtlicherweise Quark, also müssen wir dafür KI einsetzen. Es geht effektiv nicht anders. Und das heißt dann natürlich, wir haben mit der Fehlerrate von KI zu tun. Und ja, wie gesagt, also es wird nicht besser als diese 80% Falschmeldung. Es wird dann wahrscheinlich so stark irgendwie runtergedreht, dass es halt irgendwie eine Menge ist, mit der man überhaupt noch irgendwas anfangen kann. Aber ich meine, selbst wenn eine Fehlerrate oder wenn eine Zuverlässigkeitsrate 99% betragen würde, ne, das würde dann noch heißen, im Zweifelsfall habe ich 1% falsche Positivfälle. Und das würde heißen, ja, wie viele Sätze habe ich jetzt schon gesagt im Laufe dieser Sendung? Sicherlich irgendwie 1000 Sätze, da wären schon 10 Verdachtsfälle dabei, die hier untersucht werden müssen. Also das ist Wahnsinn. da würde man wahrscheinlich dann ja noch versuchen, ein bisschen rauszufiltern anhand von irgendwelchen Schlüsselwörtern oder sowas. Aber auch die habe ich ja schon einigermaßen fallen lassen. Absehbar würden da derart viele Falschmeldungen auftreten. Das ist ja noch ein bisschen meine Hoffnung, wenn dieses Gesetz tatsächlich kommt, dass einfach die Strafverfolgungsbehörden so zugeschissen werden mit Meldungen, weil natürlich die Dienstanbieter auch sagen, ja, irgendwie, um sicher zu gehen, dass wir nicht irgendwas uns durch die Lappen geht, melden wir lieber alles, was irgendwie auch nur so ansatzweise aussehen könnte und dann hat einfach die nächsten Tage irgendwie die Polizei in Dresden mit 1 Million Strafanzeigen zu tun. Und muss dann irgendwie überlegen, was sie da als nächstes machen wollen. Das ist ja so ein bisschen meine Hoffnung, aber ich meine, das ist auch ist nicht eine Welt, die ich gerne haben möchte, aber vielleicht wäre es, es wäre zumindest eine Popcorn-Situation, die. Ach, naja. Man ist auch abgestumpft so über die Jahre, wenn man ständig diese Überwachungsgesetze vor sich hat und muss die ständig irgendwie kommentieren und irgendwie sich dazu verhalten. Und jetzt sowas sehen, wie das jetzt auf UN-Ebene schon wieder Vorratsdatenspeicherung diskutiert wird und solche Sachen. Aber na gut. Ich habe hier mal so ein paar Punkte rausgeschrieben und das hier ist verlinkt der Gesetzentwurf, den die Kommission vorgelegt hat. Die Zusammenfassung in Form dieser Punkte hier orientiert sich an einer entsprechenden Liste von Patrick Breyer. Seine Webseite haben wir noch weiter unten verlinkt. Der ist EU-Abgeordneter für die Piratenpartei. Ja, worum es an diesem Gesetzentwurf komplett geht, wir haben jetzt schon einige Sachen davon erwähnt. Um das mal nochmal zu explizieren, hier, wie gesagt, Kommunikationsdienste sind davon betroffen. Das beinhaltet Telefonie, das beinhaltet E-Mail, Messenger und Chats, also auch nicht nur Text oder auch nicht nur Videos und sowas, sondern halt auch Sprachnachrichten, wie zum Beispiel gerade unsere Aufzeichnung, wie zum Beispiel ja im Zweifelsfall jedes Telefonat, was übers Internet läuft, wo ich mir auch so denke, gab es da nicht davon eigentlich mal ein Fernmeldegeheimnis? Offenbar, ja, weil es ja ein Computer scannt und nicht Mensch, ist das dann wohl okay? Vielleicht ist das irgendwie die Logik? Ich weiß nicht. Oder vielleicht denken einfach die entsprechenden Innenpolitiker, dass aber die Kinder ein stärkeres Argument als das Grundgesetz ist oder die EU-Menschenrechtscharta. Naja. Auch betroffen sind Hosting-Dienste, also alles, wo man irgendwo im Internet Daten speichern kann. Das heißt also Webhoster, das heißt soziale Medien, das heißt Videostreaming-Dienste wie sowas wie Twitch zum Beispiel oder auch YouTube Live, File-Hoster wie zum Beispiel die eigene Nextcloud oder Mega und so, solche Sachen. Cloud-Dienste natürlich auch, also Google Drive, Dropbox, all die Sachen sind auch beinhaltet.
Azure.
Azure, naja, klar, ne? Katzenmann hat ja auch MS Teams erwähnt, ne? Also auch Kommunikationsdienste für die Arbeit oder fürs Geschäft, sind ja davon auch nicht ausgenommen, im Zweifelsfall. Denn ja, wir sehen hier auch in der Argumentation erstmal, es sind alle Dienste betroffen, die in der Regel gegen Entgelt angeboten werden oder für kommerzielle Tätigkeiten werben. Und das heißt also, es gibt auch keine Ausnahme für kleine Dienste. Ne? Also auch wenn ich jetzt irgendwie mir bei Hetzner so eine Nextcloud klicke, das ist ja auch ein Dienst, der in der Regel gegen Entgelt angeboten wird. Also ist auch das davon betroffen, auch wenn ich dann nur meine eigenen Daten da drin ablege. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn zum Beispiel unser Jitsi hier, der ist gehostet von Neko, das ist komplett privat, aber ja, ist nicht gegen Entgelt und wirbt auch nicht für eine kommerzielle Tätigkeit, aber wahrscheinlich kann da ein cleverer Staatsanwalt auch noch irgendwie einen Grund dafür konstruieren, dass das auch noch irgendwie ein kommerzieller Dienst ist, weil das ja auch Software ist, die könnte man auch kommerziell verwenden oder sowas, keine Ahnung. Da bin ich bin ja kein Rechtsanwalt, da fehlt mir so ein bisschen die Kreativität, mir das auszumalen. Und diese verdachtslose flächendeckende Durchsuchung soll stattfinden bei allen Diensten, die wahrscheinlich auch für sexuell ausbeutende Darstellung oder zur Kontaktaufnahme mit Minderjährigen genutzt werden kann. Und mit anderen Worten also einfach alle Dienste. Weil wie will man denn bitte das Gegenteil beweisen? Ne, wie will man denn beweisen, dass ich irgendeinen Kommunikationsdienst nicht zur Kontaktaufnahme mit Minderjährigen nutzen könnte? Also ich hatte eben das Beispiel vielleicht genannt, so Microsoft Teams, ne, was so eine Kommunikationsplattform für das Team auf Arbeit ist. Aber wenn ich auch nur einen Auszubildenden im Betrieb habe, der unter 18 Jahre ist, dann ist das ja auch schon relevant.
Das Problem mit Teams und anderen kommerziellen Diensten ist auch, dass wenn dann die falschen Stichworte in der Nachricht sind, könnten dann einfach Geschäftsgeheimnisse gelüftet werden.
Ja.
Indem das einfach gescannt wird und sich der Scanner denkt, nee, dann landet das erstmal bei Microsoft in dem Fall dann.
Und natürlich, wenn du jetzt schon die Seitenspalte Geschäftsgeheimnisse aufmachst, dann können wir das natürlich gleich weiterdrehen und sagen, was ist denn mit den ganzen Berufsgeheimnisträgern? Ich glaube mal, das ist auch kein Zufall, dass der Deutsche Anwaltverein sich da so deutlich dazu geäußert hat, denn es gilt ja das Anwaltsgeheimnis und in den heutigen Zeiten ist es ja nun auch so, dass dementsprechende Kontaktaufnahmen von Anwälten zu ihren Mandanten ja auch über die entsprechenden Medien laufen, via Messenger, über, ja, wenn wir hier sehen, Telefonie, ne? Einfach nur, dass ich jemanden anrufe und dann ist es vielleicht ein Telefonat, was über Voice-over-IP abgewickelt wird, wie das ja in modernen Telefonnetzen durchaus der Fall sein kann. Oder es kommt vielleicht beim Anwalt in so einer Asterisk-Anlage an, was halt Voice-over-IP macht. Dann kann das auch schon davon betroffen sein. Und dann ist natürlich im Zweifelsfall unser Anwaltsgeheimnis flöten gegangen. Und man kann sich auch durchaus vorstellen, dass gerade so ein Anwalt eventuell auch über genau solche Sachen diskutieren würde, wie halt zum Beispiel einen Mandanten, der vielleicht eine Anklage wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen oder derartigen Sachen am Halse hat. Und genau dann will man ja gerade, dass dieses Anwaltsgeheimnis gewahrt bleibt. Vielleicht eine andere Sache, ein anderer Geheimnisträger ist das Geheimnis zwischen Arzt und Patient. Und auch da ist ja der Wille auch der Bundesregierung, immer mehr zur Telemedizin überzugehen. Also dass man auch per Videochat oder sowas sich mit dem Facharzt irgendwie in Kontakt setzen kann, da vielleicht dann irgendwie mal das entsprechende, vielleicht irgendwie mal zeigen kann, diesen komischen Ausschlag im Genitalbereich und sowas, ne, mal in die Kamera halten, dass der sich da, dass der oder die Ärztin dann eine Einschätzung geben kann. Und da ist man dann natürlich im Zweifelsfall auch direkt dran, ne? Wenn das dann irgendwie ein minderjähriger Patient ist, dann ist dann dieses medizinische Problem jetzt gleich noch Thema beim Messenger-Anbieter oder Videochat-Anbieter und dann bei den Strafverfolgungsbehörden, was man vielleicht auch nicht haben möchte.
Oder auch Therapie, also Psychotherapie über Chat oder Online-Anruf.
Ja.
Das ist ja das Gleiche. Dort werden solche Themen vielleicht auch besprochen.
Vielleicht gerade jemand, der halt so eine entsprechende Neigung hat und die halt therapieren möchte und dass es dann natürlich dann dem Beratungsgespräch zur Sprache kommt, ist ja klar.
Ja.
Ja, also wir sehen rundherum eine absolut katastrophale Idee, aber das hat bis jetzt die entsprechenden Innenpolitiker noch nie abgehalten. Genau, wir hatten, wie gesagt, die Fehlerraten beim Durchsuchen nach bekannten Bildern. Wir hatten halt, ja, Systeme zum Besuchen nach unbekannten Bildern. Ja, da kann man sich natürlich auch vorstellen, das wird dann im Zweifelsfall so clever sein, wie irgendwie die Systeme, die bei Facebook irgendwie versuchen, irgendwie nackte Brustwarzen und sowas rauszufiltern, weil das der prüden Verständnis der Amerikaner irgendwie, bei denen ja dann wie so ein großer Skandal jedes Mal ist, wenn da auch nur ein Nippel zu sehen ist. Sodass dann zum Beispiel irgendwelche Gruppen von stillenden Müttern geblockt werden und solche Sachen. Hm. Kann man sich vorstellen, wie das dann sich hier ausweiten würde, wenn das plötzlich alles strafrechtlich relevant ist und nicht nur irgendwelche Community-Moderationsregeln von sozialen Netzwerken betrifft. Das würde zum Beispiel auch heißen, irgendwie, wenn ich noch meine alten Urlaubsbilder habe vom FKK-Strand, was ja hier in Ostdeutschland gerade einige Beliebtheit hatte, ne? Oder wenn ich, wir hatten ja auch mal die Meldung vor einiger Zeit schon, eben auch dieses Thema, der Vater hat irgendwie ein Foto von seinem Kind gemacht, wie es in der Badewanne spielt und hat dann sein Google-Konto gesperrt bekommen, weil das ja kinderpornografisches Material ist. Da sieht man halt, dass es so viele Nuancen gibt, die ein Mensch vielleicht gerade so einschätzen kann. Und das dann halt eine KI machen zu lassen, ist halt Wahnsinn. Es erinnert mich auch wieder an die Debatte, was Upload-Filter angeht. Das hatten wir ja auch besprochen vor ganz schön langer Zeit schon. Ich glaube, das war im März 2019 hatten wir die Sendung zum Thema Uploadfilter. Da können wir eigentlich auch mal drauf verweisen, nochmal aufgrund dessen, dass ich da mal relativ detailliert den Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene erklärt habe, anhand dieses Beispiels Urheberrechtsrichtlinie. Und da ist es ja auch so dieses Problem gewesen, dass man halt gesagt hat, ein Uploadfilter, ja, den kann man einfach mit KI machen. Aber wie soll ein KI halt einschätzen, wann zum Beispiel beim Urheberrecht sowas wie ein Zitatrecht gegeben ist? Also, dass ich da zwar in urheberrechtlich geschütztes Material verwende, aber das halt innerhalb eines zulässigen Rahmens, zum Beispiel halt, um etwas zu zitieren, um etwas zu parodieren, um etwas zu vielleicht als Lehrmaterial einzusetzen. Da gibt es ja einige Schranken des Urheberrechts an der Stelle. Und das ist ja hier ganz genauso. Ne? Wenn ich ein Foto habe von einem nackten Kind, ist das jetzt einfach nur eine familiäre Situation? Ist das vielleicht sogar eine künstlerische Darstellung, die von der Kunstfreiheit gedeckt sein kann? Oder ist das halt jetzt eine Darstellung, die als Cäsam zählen kann? Ne? Das kann ja sogar in der Sicht eines von verschiedenen Menschen halt eine andere Sache sein. Ne? Es gibt ja durchaus Sachen, die für einen Menschen komplett normal alltäglich sind und die andere Menschen erotisch aufreizend finden. Das kann ja auch noch der Fall sein. Und diesen Graubereich irgendwie auszuleuchten, sollte absolut der Bereich sein, wo wirklich Richter auf die Sache raufgucken müssen oder halt zumindest ja qualifizierte Menschen, wo nicht irgendeine KI sagt 51% Konfidenz, ja, dann ist es halt eher das als nicht.
So könnte man doch super Jobs schaffen, einfach sehr viele Richter darauf anstellen, dass die diese Falschmeldungen oder vielleicht auch einige Richtigmeldungen von KI-Systemen nochmal überprüfen.
Ja. Ich meine, das ist ja auch eigentlich die Antwort, was man eigentlich machen müsste, um jetzt quasi diesen Punkt schon mal vorwegzunehmen. Ne? Was wäre stattdessen sinnvoll, dass man halt sagt, man stattet die entsprechenden Polizeidienststellen auch so aus personell, dass sie auch den entsprechenden Nachfragen nachgehen können. Wir hatten ja von Jan Böhmermann neulich diese beispielhafte Recherche, wo sie versucht haben, Hassbotschaften im Internet zur Anzeige zu bringen, die halt eigentlich strafrechtlich relevant sind. Und wo dann die Polizeidienststellen einfach gesagt haben, nee, das ist, wir nehmen es jetzt mal auf, aber machen Sie sich keine Illusionen, wir haben keine Leute dafür, ne? Brauchen sie eigentlich auch gar nichts zu machen erst. Oder so von wegen, ja, das passiert doch überall und ständig, ne? Wenn man wie so ein Gesetz hat, dann müsste man auch in irgendeiner Form die Personaldecke dafür haben, das durchzusetzen. Und bevor man das hat, sollte man nicht darüber nachdenken, wie man irgendwie den Heuhaufen vergrößert.
Das ist dann aber auch eigentlich schon wieder so ein Ding mit diesen Hassbotschaften. Die kann man alle nicht verfolgen, aber wenn dann jemand mal schreibt, du bist so eins Pimmel, kriegt er gleich sein Haus durchsucht.
Ja, wenn man halt an den Innenminister schreibt und nicht an...
Ja, Ja, aber das ist doch egal, ob das der Innenminister ist oder ob das irgendjemand anderes ist. Das sollte eigentlich alles die gleiche Relevanz haben.
Ja.
Also das tut doch gar nichts.
Oder Sache, Irrelevanz.
Oder Irrelevanz, ja.
Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich.
Ja, nur manche sind gleicher als andere.
Mhm. Ja, und manche haben irgendwelche Kontakte bei der Polizei.
Ja, das müssen wir beheben. Da macht dieser Gesetzvorschlag leider keinen Vorschlag dazu, aber gut. Ich hatte noch als weiteres Problem bei dieser Suche nach unbekannten Bildern und Videos. Wie gesagt, man braucht dafür faktisch KI, weil es gibt technisch keine andere Perspektive, wie man sowas formulieren könnte, wie man so eine Software schreiben könnte, die das macht, ohne die entsprechenden, ohne quasi aus riesigen Beispieldatenbergen was zu lernen und dann das anwenden zu können. Wie das ja bei solchen KI-Systemen der Fall ist, da kippt man dann halt in so ein Maschinenlernmodell halt eine Million oder besser eine Milliarde oder besser 100 Milliarden Bilder rein, die vielleicht auch schon entsprechend markiert sind, ob was halt problematisch ist und was nicht. Und dann rechnet halt die KI quasi ein Programm aus, was halt diese Erkennung dann machen kann, anhand dieser Beispieldaten, die gegeben wurden. Und ja, um sowas zu trainieren, braucht man halt, wie gesagt, am besten auch nicht nur eine Million Bilder, sondern halt wirklich Milliarden. Das heißt also, effektiv können solche KI-Systeme ja vielleicht die 10 größten Tech-Giganten machen. Also natürlich, man kennt halt die klassischen Namen aus den USA, ne? Man kennt halt Microsoft, Amazon, Google, Apple, Facebook, die solche Sachen machen können. Vielleicht noch in China so jemand wie Alibaba oder Tencent. Und vielleicht noch 2, 3 andere Konzerne, die ich jetzt vergessen habe. Vielleicht auch irgendwo einen in Europa. Keine Ahnung. Aber das heißt quasi, wenn man faktisch diese Bedingung reinschreibt, dass man KI verwenden muss, weil einfach die Bedingungen, die im Gesetz drin stehen, halt nichts anderes mehr zulassen, heißt das halt, man macht alle Softwareentwickler auf der ganzen Welt von diesen Tech-Giganten abhängig, sofern man halt Kommunikationssoftware haben möchte. Also auch jemand, der eigentlich nur ein Jitsi betreiben möchte, wäre jetzt halt gezwungen, in irgendeiner Form so eine Sesam-Erkennung als Dienst von den großen Tech-Giganten einzukaufen, womit ja, die dann auch wieder den kompletten Zugriff auf alle Daten haben, an denen sie quasi Interesse haben. Weil, wie gesagt, wie willst du überprüfen, dass das Zeug nur Sesam filtert und nicht auch noch andere Daten durchzieht? Und ja, damit fördern wir weiter diese Monopolisierung, die wir eigentlich an anderer Stelle, zum Beispiel im Digital Services Act, gerade aufbrechen wollten.
Was du gerade auch noch angesprochen hattest, und zwar, dass man sich nicht sicher sein kann, dass wirklich nur nach Sesam gescannt wird. Das bedeutet ja auch, dass das später auch ausgeweitet werden kann, dass man dann zum Beispiel auch nach Terrorismus, was auch natürlich in gerechtfertigter, also generell Chatüberwachung ist nicht gerechtfertigt, aber die Suche nach Terrorismus ist gerechtfertigt. Nach sowas könnte man es dann ausweiten und dann...
Ja, das ist ja gar nicht die Sache, nach der ausgeweitet wird. Also es wird ja mal angefangen mit Kinderpornografie und Terrorismus und danach wird es dann für Drogenhandel und Falschparken und so verwendet.
Steht die Infrastruktur einmal, kann sie für alles verwendet werden, genau.
Ja, genau. Und ich meine, guck mal, Falschparken kann man sich ja auch super einfach irgendwie erkennen. Da muss man einfach nur mal mit den Bildern von Google Street View trainieren und dann kann man irgendwelche Fotos finden von Leuten, die an der falschen Stelle waren und so weiter, ne? Also das kann ich mir tatsächlich bildlich vorstellen. Wahrscheinlich sogar mit einer höheren Erfolgsrate als Sesam-Erkennung. Also das ist jetzt hier meine persönliche Voraussage. Chatkontrolle für Falschparken. Kann man sich auch super verknüpfen mit den aktuellen Standortdaten vom Nutzer, wenn der da noch irgendwie sein GPS anhat, ein Telefon, was ja die meisten Leute haben. Aber gut. Mhm. Hier sind noch 2 andere Sachen, die in diesem Gesetzentwurf auch mit drin stecken. Also der Gesetzentwurf selber ist ein bisschen schwammig formuliert natürlich, beziehungsweise man sagt dann ja gerne technologieneutral. Also da steht nicht drin, ihr müsst Client-Side-Scanning machen oder zumindest nicht so explizit, sondern steht halt drin, die entsprechenden Dienste müssen ein Sicherheitskonzept erstellen, das halt sicherstellt, dass Kinder halt vor solchen Anbahnungsversuchen und sexuellem Missbrauch und sowas geschützt werden und blabliblub. Und dafür müssen halt entsprechende Techniken verwendet werden und ja, die Randbedingungen, die da halt formuliert sind, sind dann halt so, dass man halt sowas wie zum Beispiel so ein Client-Side-Scanning effektiv machen muss. Eine andere Sache, die hier genannt ist, ist, dass Kommunikationsdienste das Alter ihrer Nutzer überprüfen müssen. Also, dass dann halt dadurch klassifiziert werden kann, welche der Nutzer sind denn hier eigentlich gerade Minderjährige, für die dann quasi, mit denen man dann halt quasi einen Anwendungsversuch machen könnte und welche sind vielleicht Erwachsene, wo das nicht der Fall wäre. Da soll es in irgendeiner Form eine Altersverifikation geben. Ist natürlich dann ja die Frage, wie das dann abläuft, ob man dann da den Personalausweis einscannen muss.
Den man übrigens schon ab 16 hat.
Na, es gibt sicher auch solche Kinderausweise, ne? Also ich erinnere mich, dass ich als Kind auch mal so einen hatte.
Kinderpässe,
ja. oder ein Schülerausweis oder sowas. Ne? Da steht in Zweifelsfall auch das Geburtsdatum drin. Ich hatte jetzt heute die aktuelle Logbuch-Netzpolitik-Folge gehört. Da hatte Tim Pritlove erwähnt, dass es wohl jetzt in Großbritannien einen Markt gibt für so Altersverifikationen mittels Video-KI. Also, dass man da halt sein Gesicht irgendwie in die Kamera hält und dann kann das System dann halt erkennen oder sich halt eine Vorstellung davon machen, wie alt man sein könnte. Und das wird da zur Altersverifikation genutzt, wo ich dann so leicht die nächste Assoziation hatte, die nächste Vorhersage, dass es dann so Deepfake-Software gibt, womit man einfach sein Webcam-Bild nehmen kann und kann dann einfach sagen, ich möchte gerne wie 18 aussehen und dann macht es dann so ein Live-Deepfake da drauf.
Mit so KI-Altersverifikation ist natürlich auch immer das Problem, dass es recht auch ungenau ist. Und vor allem sind diese Systeme auch immer biased, je nach Geschlecht oder nach Hautfarbe. Zum Beispiel habe ich letztens gehört, es gibt irgendwie eine App, wo nur Frauen drauf chatten können. Und die hatten auch eine KI, die analysiert hat, ob nun dieser Nutzer eine Frau ist per Webcam. Allerdings hat das bei schwarzen Frauen die meiste Zeit gar nicht funktioniert, weil diese KI so schlecht aufgebaut war. Das gleiche Problem hätte man hier auch.
Ja, ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, bei so KI-Altersverifikationen, dass es dann gleichberechtigt wird von irgendwelchen kleinwüchsigen Leuten, weil wenn man so eine Wachstumsstörung hat, dann führt das meistens dazu, dass auch die Gesichtsform eher so kindlich bleibt, dass das dann auch ein Problem wird. Aber ja, man sieht schon, also es ist halt wirklich so, wenn man auch nur eine Minute auch nur über irgendeinen Aspekt von dieser Sache nachdenkt, dann findet man so viele offensichtliche Probleme damit, aber ach, es ist so frustrierend. Wir haben noch hier weiter in der Liste App Stores, also wo man halt, die man ja von gerade von Tablets und von Smartphones und so weiter kennt, müssen das Alter ihrer Nutzer überprüfen und Minderjährigen die Installation von Apps untersagen, die für Anbahnungsversuche missbraucht werden können. Und natürlich heißt das, wie gesagt, wie oben, ne? Das heißt im Zweifelsfall alle Messenger und alle sozialen Netzwerke. Also entweder gibt es dann da irgendwie so eine komplette Alterstrennung, dass irgendwie dann die Jugendlichen nur noch mit Jugendlichen kommunizieren können und sobald man dann 18 ist, kommt man in den anderen sozialen Kreis und darf dann mit seinen Freunden nicht mehr reden, die noch nicht 18 sind oder so ein Quark. Oder die Jugendlichen werden dann halt gleich ganz aus den Messenger und sozialen Netzwerken rausgeblockt, das ist so dämlich, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das dann passiert. Weil natürlich die entsprechenden Anbieter wollen natürlich keine rechtlichen Risiken eingehen.
Das führt ja dazu, dass die Jugendlichen ja dadurch völlig entmündigt werden und quasi erst mit 18 lernen, tatsächlich mit sozialen Netzwerken umzugehen.
Ja. Das ist wieder die alte Debatte, wie man halt Medienkompetenz aufbaut, ne? Und wann es eigentlich das richtige Alter ist, Kinder an sowas ranzuführen.
Ja, aber so wird nicht Medienkompetenz aufgebaut, so verhindert man sie. Effektiv.
Das ist ja leider das Problem, wenn jetzt zumindest der Gesetzentwurf klar sagen würde, es muss halt so oder so sein, dann könnte man auch das irgendwie kritisieren. Aber natürlich, wie gesagt, im Zweifelsfall ist das Gesetz so formuliert halt als, es müssen effektive Maßnahmen getroffen werden, um böse Dinge zu verhindern. Und dann ist halt die Frage, wie dann die Auslegung sein wird durch die entsprechenden Diensteanbieter und durch die entsprechenden Juristen, Richter, Gerichte und so weiter, was dann jetzt einfach effektiv ist oder nicht. Und man kann dann im Zweifelsfall nur hoffen, dass halt hinreichend lange Verwirrung besteht, bis der EuGH das Gesetz komplett kippt. Aber naja, das kann es doch nicht sein.
Nee, eigentlich nicht.
Und natürlich, weil wir bei Allstars der Innenpolitik-Vorschläge sind, Internetanbieter sollen auch Netzsperren errichten, um Zugang zu verbotenen und nicht löschbaren Bilder und Videos außerhalb der EU zu blockieren. Wie gesagt, das hatten wir schon 2009 besprochen, dass das alles technischer Schwachsinn ist. Ich verweise, wie gesagt, auf die Arbeit des Vereins MOGIS, Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Genau. Wir haben ja noch so einen letzten Punkt auf der Liste Perspektive. Und ich denke, wir bleiben heute tatsächlich in der 1 Stunde 30. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas Größeres besprechen.
Nö, eigentlich würde ich gerne über die Perspektive reden und auf jeden Fall darüber, was jeder Einzelne von uns tun kann.
Ja, genau. Nee, dann würde ich sagen, machen wir heute die 1,30 vollen, dann ist es auch gut so. Katzmann hat das schon gerade angesprochen mit, ja, wenn es einmal da ist, wird es definitiv ausgeweitet werden. Wie gesagt, wir können nur hoffen, dass es schnell genug weggeschossen wird vom EuGH. Du hattest ja auch den Punkt, nur dumme Verbrecher lassen sich fangen.
Ja, denn Verbrecher sind generell auch nicht unintelligent. Also ich denke mal ein Großteil. Und über so private Chats, also ich weiß es nicht, aber denke ich, wird eigentlich auch relativ wenig CSAM geteilt. Also soweit ich weiß, passiert das oft eher im Darknet. Und die Leute werden dann schnell davon Wind bekommen, dass da einige weggefangen werden und dann werden die alle umsteigen. Und dann fängt man wieder nirgendwo.
Was man wohl von entsprechenden Organisationen hören kann, die sich mit solchen Themen befassen, ist, dass dass natürlich die Kontaktversuche zwischen oder die Kontaktbeziehungen zwischen den Mitgliedern in dieser Szene durchaus über solche Messenger passieren, aber allerdings schickt man sich dann halt über einen Messenger halt einen Download-Link zu einem Archiv, was irgendwo verschlüsselt abgelegt ist. Und dann über den zweiten Messenger dann das Passwort dafür, um das dann zu entschlüsseln. Und so ist es halt dann hinreichend schwierig. Also auf jeden Fall würde so ein automatisiertes Scanning-System ja vielleicht einmal helfen, so einen Ring aufzudecken und dann wüssten alle Bescheid und dann wäre das Thema für immer durch. Außer natürlich, wie gesagt, man hat die dummen Kriminellen, aber die dummen Kriminellen kriegt man jetzt auch schon ran. Das liegt dann halt eher daran, dass der Polizei dann im Zweifelsfall der technische Sachverstand oder der Ermittlungswille fehlt, diese Sachen wirklich durchzuziehen. Das sieht man ja auch leider ab und zu, dass dementsprechend Ermittlungsverfahren dann irgendwie versanden, weil vielleicht der technische Sachverstand fehlt, um irgendwie zu verstehen, was überhaupt eine bestimmte Plattform ist und wie die funktioniert. Da müsste man halt eher ran. Und wie gesagt, die Strafverfolgungsbehörden personell und mit der entsprechenden Kompetenz ausstatten. Das Problem natürlich daran ist, das kostet Geld, während so ein Gesetz zu schreiben, was völlig ineffektiv ist und eine Totalüberwachung herstellt, kostet zumindest die Innenkommissionen kein Geld. Das haben wir dann halt alle als einzelne Bürger zu bezahlen, auf anderem Wege.
Und das größere Problem an der Sache ist auch, dass generell jeder Internetnutzer, der Messenger-Dienste benutzt, dann unter Generalverdacht steht. Weil es soll ja nicht nur bestimmte Personengruppen oder bestimmte Personen, die schon vorher mal mit Sesam irgendwie gehandhabt haben, überwachen, sondern jeden Menschen, der irgendwelche Messenger-Dienste benutzt. Und stellt eigentlich den normalen Bürger unter Generalverdacht.
Genau. Wenn ihr jetzt hinreichend wütend seid, aber was passiert, so wie wir das schon sind, dann gibt es hier auf dem letzten Link in unserer Liste, also abgesehen von der Quellenliste unten, gibt es hier einen Link zur, wie gesagt, Aktionsseite von Patrick Breyer, der ein paar Vorschläge hat, was man darüber tun kann. Einer der Punkte auf der Liste haben wir jetzt hier schon gemacht, nämlich rede darüber. Den zweiten Punkt hier, schaffe Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, machen wir dann nachher, wenn wir dann nach Erscheinen dieses Podcasts das dann auch auf Mastodon und so weiter versenden. Medienberichte anstoßen haben wir jetzt auch schon gemacht, sofern man, ja gut, das ist ja eigentlich auch ein Medienbericht, ja, kommt hin. Also wir haben schon mal drei von diesen Punkten abgearbeitet. Die Punkte, die ihr ansonsten machen könnt, außer Öffentlichkeit zu schaffen, was sehr wichtig ist, ist, ihr könnt bei der Bundesregierung versuchen zu protestieren. Ich meine, das wird sicher jetzt nicht funktionieren, dass irgendwie Frau Faeser ans Telefon bekommt oder Herrn Buschmann oder Herrn Wissing. Aber naja, so frustrierend ist halt auch mal, diesen politischen Prozess zu sehen. Ich glaube schon, es macht einen Unterschied, dass ob halt zu einem bestimmten Gesetzvorhaben irgendwie 10 Briefe kommen von Bürgern oder 1.000 oder 10.000. Ich würde es auch nicht komplett unterschätzen. Also ich würde nicht komplett dem die Effektivität absprechen. Es ist ein dickes Brett, was gebohrt werden muss, aber das ist ja bei Politik durchaus immer der Fall. Das ist ja auch wie ein demokratischer Prozess an und für sich angelegt ist. Hier sind auch verlinkt die Schattenberichterstatter, die Berichterstatter im EU-Parlament, die sich mit diesem Gesetzentwurf befassen. Da ist auch hier formuliert, teile Ihnen höflich deine Bedenken bezüglich der Chatkontrolle mit Link zu entsprechenden Argumenten. Das ist ja auch durchaus ganz wichtig, dass man da jetzt nicht hingeht und die vollpöbelt, weil
das bringt am Ende auch nichts.
Wie gesagt, auch wenn diese Gesetze ineffektiv sind, ne, natürlich, es bringt nichts, wenn man Leute irgendwie beschimpft, auf die man gerade Einfluss nehmen wollte, dann wird man es definitiv nicht erreichen. Aber auch, ich glaube auch nicht, dass diese Leute das machen, weil sie irgendwie einen Überwachungsfetisch haben, sondern die sind in die Politik mal gegangen, um was zum Besseren zu verändern. Und man sollte versuchen, vielleicht daran zu appellieren. Dann kann man vielleicht damit durchdringen oder ja zumindest hoffen, dass dann wie eines der Argumente, was man vorbringt, auch im Hinterkopf kleben bleibt irgendwo. Genau, was haben wir hier noch? Ja, weitere Verantwortliche anschreiben. Das ist nochmal was Ähnliches. Ja, sprich mit deinen Anbietern. Natürlich die klassische Hinweis, vermeidet die großen Anbieter, also hier zum Beispiel erwähnt Gmail, Facebook Messenger, Outlook und sowas, wo schon heute verdachtslos durchleuchtet wird. Frage deinen E-Mail, Messenger und Chat-Anbieter, ob sie private Nachrichten verdachtslos nach Verbot im Internet durchsuchen oder dies planen. Denn wie gesagt, zurzeit ist es halt so, dass das erlaubt ist, aber noch nicht verpflichtend. Und man kann natürlich versuchen, auf die eigenen Anbieter Einfluss darauf zu nehmen, dass sie halt nicht von sich aus damit anfangen, mindestens. In diesem Sinne hoffen wir mal, dass dieses Gesetzvorhaben einen möglichst schnellen, grausamen Tod stirbt.
Vor dem EuGH.
Damit wir uns mit schöneren Dingen im Leben befassen können.
Ja.
Dann würde ich sagen, hören wir uns im Februar wieder. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut.
Tschüss. Thank you.